Lieber Ralf Teckentrup, dumm gelaufen, möchte man sagen. Wer zu spät kommt, den bestraft das neue Bürogebäude. Wie man so hören und lesen kann rund um ihr Jubiläum, da soll es ja lange Zeit Usus gewesen sein, den Swimmingpool im Garten von Neu-Isenburg zur Förderung des Betriebsklimas und zur Entspannung nach langen Konferenzen zu nutzen. Ja, die gute alte Zeit gibt es heute noch bei Jasmin Taylor von JT Touristik in Berlin. Sind Sie da ein bisschen neidisch?
Ja, guten Morgen, Herr Trensek, erstmal. Ich habe auch davon gehört, dass es vor Urzeiten nahe am Bürogebäude der Kunde mal einen Swimmingpool gab, den die Mitarbeiter auch benutzen durften ab und an. Aber ist so lange vor meiner Zeit, dass ich da im Moment nicht mehr darauf neidisch bin. Nein, überhaupt nicht. Na gut, außerdem ist im Moment 4 Grad draußen. Da hätte ich dann halt auch
Sie sind doch ein harter Kerl. So, jetzt feiern Sie also 60 Jahre Condor, auch wenn das ja nun kein echt natives Jubiläum ist und ein Bäckermeister in vergleichbarer Situation, ich vermute mal, Probleme hätte im Schreibwarenhandel einen goldglänzenden Lorbeerkranz mit dieser Jahreszahl zu bekommen. Aber ja, na gut, Feste soll man ja feiern, wie sie fallen. Eigentlich sind sie ja erst 55 Jahre alt, weil 1961 die Lufthansa die nahezu in die Pleite gerutschte Deutsche Flugdienst aufkauft und dann zur Condor machte. Sind deshalb die meisten Condorianer im Herzen auch heute noch Lufthanseaten?
Ich glaube, da unterliegen Sie einem Trugschluss. Sorry to say that, okay. Aber die Condorianer sind so sehr Condorianer und nichts sonst, dass wir alle zusammen auch sehr stolz darauf sind, dass wir das 60-jährige Jubiläum des Erstfluges unserer Gesellschaft in diesem Jahr feiern können. Und die Mehrzahl der Condorianer ist auch in den letzten Jahren letztlich von uns eingestellt worden, denn die Condor ist ja ein erfolgreiches Unternehmen in Deutschland, hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut sich weiterentwickelt, ist ordentlich und stark gewachsen, beispielsweise von 9 Langstreckenflugzeugen auf 16 Langstreckenflugzeuge in diesem Sommer. Und damit hat die Condor ihre eigene Identität und die Mitarbeiter, wir fragen die ja jedes Jahr, wie gut sie sich bei der Condor fühlen, fühlen sich von Jahr zu Jahr auch noch besser bei unserem Arbeitgeber. Also irgendwas scheinen wir da richtig zu machen.
Hat Ihnen eigentlich auch Stefan Pichler, heute CEO der etwas glücklosen Air Berlin, gratuliert? Der Mann, der damals als Thomas Cook Vorstand den außerordentlichen Markenwert Condor, sagen wir es einfach mal so, vorsätzlich vernichtete, um daraus eine Lachnummer für die Gilde der Flugzeuglackierer zu machen, wegen dauernder Namens- und Symboländerungen bis in die heutigen Tage hinein?
Das war im Jahr 2000,
Ach, die Zeit ungefähr. Verläuft so schnell, genau.
Ja, es ist jetzt 14, 15 Jahre her. Da wurde in der Tat einmal versucht, den guten alten Namen Condor gegen einen anderen auszutauschen. Das war nicht so glücklich. Insofern ist das eine sehr, sehr kurze Episode, die auch bei den Kunden nicht gut ankam, bei den Mitarbeitern nicht gut ankam. Deswegen haben wir sie 2004 auch gleich wieder umgedreht. Da möchte ich eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Condor ist Condor, das kennt jeder seit 60 Jahren. Unsere Kunden mögen die Condor, fliegen gerne mit der Condor. Sonst wären wir nicht erfolgreich. Natürlich hat die Condor in den letzten 60 Jahren auch mal Fehler gemacht. Das gehört ja dazu, wenn man nicht bereit ist, mal was zu riskieren und dann marktseitig zu riskieren. Dann wird man nicht erfolgreich sein. Also muss man ab und zu auch mal einen Fehler machen. Man muss nur aus Fehlern lernen und sie möglichst nur einmal machen.
Gut, jetzt wollen wir auch nicht zu nostalgisch werden mit Geschichten aus den Anfangsjahren der tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Ja, heute sind es vielleicht auch keine stotternden Propeller mehr, die Ihnen Sorgen machen, aber stotternde Vertriebswege. Condor wird jetzt von allen Seiten in die Zange genommen. Auf der einen Seite Low-Cost-Airlines aus dem Ausland mit perfektem Internetvertrieb und radikaler Kostenreduktion. Und selbst die vielleicht doch noch immer so gefühlte Mutter Lufthansa mit ihrem Eurowings-Experiment. Wie ist denn da die Strategie des ersten touristischen Luftfahrtunternehmens der Welt, wie Sie sich ja gerne selbst positionieren?
der erste Low-Coster der Welt.
Ja, auch das.
Waren wir sicherlich. Die Strategie der Condor ist ja seit mehreren Jahren unverändert. Wir reden noch nicht dauernd darüber, was denn gerade unsere Strategie ist. Wir arbeiten sehr, sehr hart daran, im Rahmen unserer Strategie auf der Kostenseite ein sehr wettbewerbsfähig agierendes Unternehmen zu sein. Denn in dem sogenannten Kurz-Mittelstreckenbereich unserer Industrie, das zeigt ja eine Ryanair, das zeigt eine EasyJet, das zeigt auch eine Lufthansa mit ihrer Eurowings, kommt es in erster Linie mal darauf an, dass man einen zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren kann. Mhm. Das zeigt ja letztlich auch eine Air Berlin, die kann es nämlich nicht. Mhm. Und deswegen macht sie große Verluste. Und wir arbeiten seit Jahren daran, auf der Kostenseite erfolgreich zu sein. Die Condor ist ja auch nicht eine einzelne Fluggesellschaft in dem Markt, sondern sie ist eine von vier Thomas Cook Fluggesellschaften. Und damit haben wir insgesamt fast 100 Flugzeuge in unserem Verbund. Das ist schon mal nicht so eine ganz kleine Fluggesellschaft, sondern die ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand größer als die Eurowings derzeit. Das ist schon mal an Bord. Ja. Die zweite Eckpfeiler der Strategie ist sicherlich unser Langstreckenverkehr. Anders als andere Wettbewerber bedienen wir ja die Kurzmittelstrecke und die Langstrecke. Und in der Langstrecke sind wir sicher Marktführer von Europa in die Karibik. Da bieten wir, glaube ich, inzwischen 17 Destinationen an. Schafft keine andere Airline. Und wir fliegen im Sommer auch ein sehr ausgeprägtes Nordamerika-Programm. Nicht nach New York und Los Angeles in die Städte, wo jede große internationale Airline unterwegs ist und extrem viel Wettbewerb herrscht, sondern wir suchen uns die Nischen aus, mit denen wir gut leben können. Wie Seattle oder Austin oder auch Baltimore. Das sind Städte, die haben sonst keine Nonstop-Verbindungen von Europa oder nicht sehr viele. Und da verdienen wir auskömmlich unser Geld.
Gut, wenn Sie noch verdienen, ist es ja wunderbar. Aber trotzdem, erlauben Sie mir das zu sagen, es läuft ja irgendwie etwas unrund. Und bevor Sie jetzt auf die Politik schimpfen, da wird es noch viel Gelegenheit geben in unserem Gespräch, möchte ich mal auf die hausinterne Lösungsklausur mich bemühen. Condor war ja mal unbestritten, das haben Sie auch gerade eben gesagt, die Premium-Marke für Ferienflieger, für Veranstalter. Da war das ein Qualitätsbeweis, wenn die Gäste Condor fliegen durften. Ab wann kam dann so eine andere Wahrnehmung, weil die Kunden immer geiziger wurden und die engen Verbindungen mit den Veranstaltern immer luftabschnürender und der Kostendruck immer stärker wurde?
Ich glaube, Condor ist nach wie vor, ich bin sicher, Condor ist nach wie vor die Premium-Marke in der deutschen Touristik. Wer soll denn das sonst sein? Ich wüsste gar keinen, den ich da sonst nennen könnte.
Ja, das ist ja das Problem heute, dass alle sich so angleichen.
Und sicherlich nicht die TUI Fly. Und sonst gibt es nichts Relevantes. Auch sicher nicht die Sun Express. Also wir sind da schon die Premium-Marke nach meinem Verständnis zumindest. Aber Sie haben in einem Punkt recht. Irgendwann zwischen 1995 und ich glaube gefühlt 2005, 2008 ist das Thema Geiz ist geil und ich will sparen um jeden Preis auch in der Airline-Industrie auf der Kurz- und Mittelstrecke so wichtig geworden, weil es so viele Kunden gibt im Markt, die sagen, nein, ich zahle nicht die 5 oder 7 Euro mehr für ein Premium-Produkt, sondern ich möchte das Premium-Produkt zu genau dem gleichen Preis, wie ich ein Nicht-Premium-Produkt bekommen kann. Und wenn 30-40% des Marktes so ticken, dass sie sagen, für mich ist Preis die Priorität Nummer 1, dann kriegen Sie einen Flug nicht mehr voll, nur noch mit Premium-Gästen. Also müssen Sie auch auf den Markt reagieren und sich an den Markt anpassen. Und das heißt bei Condor, wir sind immer noch Premium. Sie können nach wie vor mit der Condor Premium fliegen und mit allen Produktbestandteilen. Aber wir haben bei der Condor, wie das alle anderen Fluggesellschaften auch machen, nicht mehr für jeden Kunden das Komplettpaket. Also Sie können bei der Kunde auch Geld dadurch sparen, dass Sie ohne Gepäck fliegen oder dass Sie nicht an Bord essen wollen. Bestimmte Produktbestandteile sind halt in einem Basispaket auch bei uns dann nicht mehr drin. Und Sie können es sich aber komfortabel dazu buchen. Das ist eigentlich auch fair. Nicht nur eigentlich, sondern fair für den Kunden. Wenn ein Kunde, nehmen Sie mal den, der in Mallorca sein Haus hat und nur am Freitagabend eben hin und Montagmorgens zurück will, warum soll der für Gepäck und Essen, das er nicht haben will, mitbezahlen?
Ja, das ist eine Ansicht, die man haben kann. Auf der anderen Seite, Sie sagten gerade, wir sind immer noch die Premium-Airline. Ich meine eben, es gibt eine gewisse Egalisierung, zumindest bei den Dingen, die der Passagier so wahrnimmt. Der kann ja nur erkennen an einer Fluglinie, okay, die Kabine sieht hübsch aus, die Menschen sind freundlich zu mir, ich kann gut sitzen und ich bekomme auch vielleicht noch was zu essen und zu trinken. Und da wird ja nun überall gespart. Ist das wirklich der richtige Weg, wenn man sich doch noch unterscheiden will von den anderen, also diesen Markenkern Condor behalten möchte?
Ich tue mich schwer mit der Formulierung, da wird jetzt überall gespart, weil das sehe ich so überhaupt nicht. Wenn ich jedem Menschen an Bord meiner Flugzeuge ein Essen vorsetze, ich mache mal so eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Ich habe 6 Millionen Passagiere, die ich im Sommer an die Badeziele der Mittelmeerküste fliege und ich setze jedem ein schönes Essen für 10 Euro da vor. Dann zahle ich dafür 60 Millionen Euro. Was kostet mich ja? 6 mal 10. So, 20% von den Leuten wollen es nicht haben, essen es auch nicht. Das kann ich in die Mülltonne schmeißen. Das macht doch gar keinen Sinn, das mitzunehmen.
Aber früher haben doch alle gegessen. Die wollen doch essen.
das macht vielleicht den Eindruck auf sie, dass die alle gegessen haben. Aber es haben auch schon früher nicht alle gegessen. Wenn ich nun aber sage, pass mal auf, ich nehme das aus dem Preis raus. Ihr kriegt das Ticket 10 Euro billiger. Und ihr habt selber die Freiheit, ihr könnt euch ein Sandwich für 3 Euro dazu kaufen oder ein richtiges Menü für 10 Euro oder ein richtig tolles Menü auch für 20 Euro. Dann ist das Produkt doch sehr viel besser geworden. Also man kriegt es erstmal 10 Euro billiger, das was früher man automatisch mitbezahlt hat für das Essen. Aha. Und hat jetzt viel mehr Angebot, weil man kann sagen, entweder ich nehme einen Snack oder einen Schokoriegel oder ein ordentliches Menü. Ich kann mir das vorher aus 5, 6 Menüs zu Hause schön aussuchen oder ich kann an Bord eins der 3, 4 Menüs, die mitgeführt werden, ad hoc bestellen, wie ich es gerade möchte und wie es am besten passt. Meiner Meinung nach ist das ein besseres Angebot, als zu sagen, ich verdonnere jeden dazu, Nudeln mit, Ahnung, einer Fleischsoße zu essen.
Genau, diese wunderbare
30% Vegetarier an Bord.
Gut, aber jetzt sagen wir mal, gehen wir von kulinarischen Erfahrungen weg. Ich bin jemand, der ist 1,95 Meter. Und ich spüre bei allen Airlines und auch bei der Condor, dass ich immer weniger bequem sitzen kann. Das ist nun mal so. Ja, es wird immer enger.
Ja, es wird nicht immer enger. Es kann bei uns gar nicht enger werden.
Noch enger.
Wann sind Sie denn das letzte Mal mit der Condor geflogen?
Vielleicht mal 4, 5 Monate ist es jetzt her.
Ah, okay. Und da hatten Sie den Eindruck, es ist enger geworden.
Ja, subjektiv hatte ich den Eindruck, dass meine Knie, und das war nicht nur subjektiv, das war objektiv, in den Sitz des Vordermanns drückten.
Ja gut, nun ist 1,95 auch nicht so ein deutsches Gardemaß. Da würde ich Ihnen bei der Körperlänge empfehlen, dass Sie sich entweder direkt bei uns in die Condor Premium Class setzen, da haben Sie einen freien Mittelsitz und können Ihre Beine, was ich nämlich gerne mache, schön nach rechts oder links legen. Oder es gibt 3 oder 4 Reihen, wo es extra Beinfreiheit für die Füße gibt, da können Sie für 10 oder 20 Euro Aufpreis sich mehr Beinfreiheit kaufen.
Ach, Sie sind ein guter Verkäufer.
Das ist doch ein wunderbares Angebot, was es früher so gar nicht gab. Da wurde sowas gar nicht gemacht. Aber ich kann ja jetzt nicht nur, weil Sie 1,95 sind, meine Sitze so stellen, dass jeder Gast, der 2 Meter lang ist, sich wohlfühlt. Dafür bin ich aber anschließend pleite, weil man mit solchen Flugzeugen kein Geld verdienen kann.
Ach, machen Sie mich nicht noch größer, als ich bin. Gut, gehen wir von Kulinarik und
Nein, es gibt ja auch Leute, die 2 Meter groß sind. Und ja. Glauben Sie mir, ich bin nur 1,83. Ich habe auch schon eng in Flugzeugen gesessen. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jede Airline durch, die es auf diesem Planeten, ja, sagen wir mal, in Europa gibt. Ich weiß, was eng ist, aber auch für Leute mit Wunsch nach mehr Beinfreiheit in der Short-Medium-Haul-Flotte haben wir die entsprechenden Angebote und auf der Langstrecke haben wir noch eine richtige Business-Class mit einem Lie-Flat-Bed.
Machen Sie mich jetzt nicht neidisch.
Also, wir können alle Ihre Wünsche erfüllen.
Gut, Das alles wird, kostet ein bisschen Geld, aber ist ja egal. Wir haben es ja.
Gut, wenn Sie natürlich so geizig sind, dass Sie Ihren Füßen diese Freiheit nicht gönnen, diese 10 Euro zu viel sind. Jetzt bin ich wieder schuld. Da kann ich Ihnen, pass auf, da biete ich Ihnen an, wenn Sie nächstes Mal fliegen, die zahle ich aus meiner Tasche.
Oh, Sie machen mich auf einmal erleben. Sie machen es mich verlegen. Gut, gehen wir zurück auf die harte Welt des Verkaufens. Die Hälfte der Tickets geht ja bei Ihnen an den eigenen Konzern Thomas Cook. Die andere Hälfte versuchen Sie direkt zu verkaufen. Ist dieses Kombinationsmodell noch zeitgemäß oder macht Sie das unflexibel gegenüber der Konkurrenz, die ja viel schneller auf den Markt und seine Preise reagieren könnte?
Na, dieses Modell macht uns sehr viel flexibler in jeder Hinsicht aus unserer Sicht. Also zunächst mal in Deutschland sind so 40%
okay,
die wir an den eigenen Konzernmutter verkaufen. Und das funktioniert bei uns so, dass wir Condor machen einen Flugplan, von dem wir glauben, dass wir damit als Fluggesellschaft erfolgreich sein können. Und dann bieten wir natürlich unserer Konzernmutter hier in Deutschland an, das kann so viele Sitze da kaufen, wie es zu denen ins Programm passt. Aber die Wachstumsgeschwindigkeit der Condor in den letzten Jahren ist größer gewesen als die Wachstumsgeschwindigkeit unseres Tour-Operators. Und deswegen sind wir damit eigentlich sehr erfolgreich gefahren. Das führt aber automatisch dazu, wenn der eine Teil schneller wächst als der andere, dass der Anteil, den Thomas Cook Touroperator bei uns kauft, immer kleiner wird. Aber ich glaube, an Geschwindigkeit, uns an den Markt anzupassen, mangelt es der Condor am allerwenigsten. Also,
aber wenn Sie jetzt so dürften, wie Sie wollen schnell würden, gäbe es dann Condor-Tickets noch nach den Regeln des Internets?
Wenn ich dürfte, wie ich wollte, dann würde ich genauso verkaufen, wie ich es heute mache.
Okay.
Ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte.
Aber ich habe das Gefühl, dass der Kunde glaubt, er zahlt für den Condor-Flug im Paket bei Thomas Cook jetzt mehr, als wenn er sich eine Verbindung zum Zielort im Internet raussucht. Und die X-Veranstalter zeigen ja gerade der etablierten Branche, wie gut das anscheinend funktioniert bei dem Überangebot.
Gut, es ist ja immer so in dieser Industrie, das ist jetzt kein Condor-Thema, sondern es ist ein industrieweites Thema. Wenn in einer Saison Überkapazitäten und sagen wir mal viel Überkapazität besteht, weil entweder die Fluggesellschaften in Summe zu viele Sitze auf den Markt schmeißen oder weil der Markt gerade zumindest mal nicht wächst, dann gibt es Kapazitäten, die von ganz vielen verschiedenen Akteuren zu sehr, sehr billigen Preisen auf den Markt gebracht wird. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein Tour-Operator kauft 100 Sitze pro Flug und dann stellt er fest, eigentlich kann er mit seinem Paketprodukt nur 60 Sitze ordentlich voll machen. Die 140 kriegt er nicht los. Dann schmeißt er die 40 mit seinen Vertriebskanälen als ein Seat-Only nur für Passagiere auf den Markt und tritt damit in Wettbewerb mit allen Fluggesellschaften, die auch auf dieser Strecke fliegen, obwohl er eigentlich vorhatte, Pakete zu machen. Und diese Sitze, das sind die, die dann sehr, sehr billig oder preisaggressiv auf den Markt kommen. Und da finden Sie immer, gerade in Zeiten von Überkapazitäten, Schnäppchen. Aber Schnäppchen finden ist halt auch eine Glückssache. Wenn es viele Überkapazitäten gibt, gibt es viele Schnäppchen. Wenn es wenig Überkapazitäten gibt, gibt es wenig Schnäppchen. Also im Moment, Beispiel, werden Sie nach Palma, die Mallorca, auf die Kanaren extrem wenig Schnäppchen finden, weil in diesem Sommer will da nun mal jeder hin.
Dafür kann man nach der Türkei fast umsonst fliegen. Dafür
können Sie in der Türkei sehr, sehr viele Schnäppchen finden. Aber das ist ja, sage ich mal, normales Marktverhalten von allen Beteiligten. Das hat nichts mit den Vertriebskanälen an sich zu tun. Wir sind als Condor extrem happy, weil wir ein Drittel ungefähr unserer Sitze an die eigene Mutter verkaufen. Ein Drittel verkaufen wir an andere Tour-Operator wie TUI, Rewe, Altours, Schauinsland und wie sie alle heißen, FTI. Und ein Drittel verkaufen wir an den Endkunden direkt. Und damit haben wir eigentlich alle möglichen Kunden, die es überhaupt gibt, in unserem Portfolio. Und wenn es dem einen Tour-Operator mal nicht so gut gelingt zu verkaufen, dann haben wir nicht gleich ein Problem daraus.
Schön, aber Sie sagen ja immer, Sie werden getrieben am Fliegen allein, also rein an Flugprodukt könnten Sie ja fast gar nichts mehr verdienen. Wo sind denn die versteckten Kosten im Ticket, für die Sie nichts können, trotz guter Haushaltsführung und die Ihnen aufgezwungen werden und gegen die Sie, ich sage jetzt einfach mal, gegen die Wand laufen und sich die Nase blutig hauen bei der Politik?
Okay, nicht nur bei der Politik, man muss sagen, wenn wir im Durchschnitt Ticket hin und zurück irgendwo ans Mittelmeer, sagen wir mal 250 € kostet, denn ohne dass ich die Zahlen jetzt auswendig weiß, aber so Größenordnung 30% von den 250 €, 75, 80, 90 €, eher 90 €, sind irgendwelche Formen von Gebühren und Steuern, die in diesem Ticketpreis enthalten sind. Also das, was die Airline sozusagen managt von dem Bereich, sind gerade mal 2/3. 160, 170 €. Das andere ist sowas wie Luftverkehrsabgabe und Air Traffic Control und Flughafengebühren oder aber die Kosten für die Sicherheitsleistungen. Ich sage dazu immer ein bisschen salopp die Fummelgebühr. Ja. Am Flughafen. Und diese Leistungen oder Steuern stehen natürlich in einer anderen Form von Wettbewerb, als es die Airline-Ticketkosten tun, weil da stehen wir alle unmittelbar in einem extrem harten Wettbewerb. Aber ein Flughafen Frankfurt oder München oder Berlin steht natürlich nicht in so einem Wettbewerb wie eine Fluggesellschaft, weil wenn Sie von Berlin oder Hamburg irgendwo hin wollen, dann wollen Sie eben von Berlin oder Hamburg irgendwo hin und nicht von irgendwo anders.
Gut, Sie haben mich ja eben so ein bisschen auch anklingen lassen, Sie sind sehr zufrieden mit der Langstrecke, die Nah- und Mittelstrecke, die macht Ihnen ein bisschen Probleme. Liegt der Topf vor Gold am Fuße des Regensbogen irgendwo in einem Ziel der Fernstrecke, weil man eben nah und in Europa nichts mehr verdient? Oder es lieber den Rhein erster Welt überlässt, sich da bis zum Pseudo-Null-Tarif zu unterbieten?
Ich würde das so nicht formulieren. Ich glaube, da habe ich mich vielleicht auch nicht richtig gut ausgedrückt. Wir sind happy mit der Langstrecke, wir sind happy mit der Kurzmittelstrecke. Natürlich Kurzmittelstrecke diesen Sommer, Türkei, Tunesien, Ägypten, drei Länder, die für deutsche Touristen sehr gute Länder waren, sind in diesem Sommer nicht so beliebt, haben nicht so eine hohe Nachfrage. Insofern ist das ein Thema, das wir in diesem Sommer haben. Alle deutschen Fluggesellschaften, nicht nur die deutschen, auch die englischen und die französischen und wer auch immer noch. Aber ich denke persönlich, man muss alle Dinge gut machen, die man macht als Fluggesellschaft. Man kann keine Langstrecke machen ohne eine Kurzstrecke. Ich kenne auf jeden Fall nicht viele Fluggesellschaften, denen das dauerhaft gelingt. Eigentlich kenne ich nur eine, das ist die Virgin in London. Und die hat mit London einen Heimatmarkt von 25 Millionen Passagieren. Das ist mit dem Rest der Welt gar nicht vergleichbar.
Aber nun sieht man ja, dass gerade die Lufthansa mit ihrem Eurowings-Modell ein bisschen ins Trudeln geraten ist. Also Sie könnten es denen doch vormachen, wie man es richtig macht.
Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, warum Sie sagen, die Eurowings ist ins Trudeln geraten. Die Eurowings, ich glaube, halte das, was die Eurowings generell macht, so strategisch genau richtig. Also
zumindest in der Außenwirkung.
Ich habe ja jetzt viele Zuhörer, aber hätte ich besser selber nicht machen können, wenn ich das mal so sage. Nee, strategisch wirklich exzellent, genau richtig. Ich glaube, was Sie mit der Langstrecke an Zielorten haben, aber jetzt auch welche sind, die ich gut kenne, weil ich sie auch fliege. Das hätte man anders aussuchen können und die spielen wahrscheinlich darauf an, dass die Eurowings auf der Langstrecke am Anfang operative Probleme hatte.
Könnte man so sagen.
Aber das sind, das war halt so, wie es ist, aber das nimmt der Lufthansa-Konzern zur Kenntnis, stellen sie fest, da haben sie einen Fehler gemacht, das haben die in 3 Monaten komplett repariert und nach meinem Kenntnisstand fliegen die jetzt stabil und das kann man von dem Konzern auch für die Zukunft erwarten. Also da würde ich mal sagen, das ist eher ein Anfängerfehler gewesen als irgendwas sonst.
Ach ja, ich habe so viele Fragen auf meinem Spickzettel, aber die Zeit fliegt uns ja davon. Aber eine habe ich hier noch stehen, die muss noch raus. Spielen Sie eigentlich Panflöte oder wenigstens Mundharmonika?
Ich konnte früher mal mit der Mundharmonika Händchen klein und solche.
Ja, das reicht, glaube ich, nicht. Ich denke, ein Muss für einen Kondorchef ist ja, wenn man den nostalgischen Berichten glauben darf, das nächtliche Intonieren von El Condor Pasa zur Mitarbeitermotivation, bevor man zum gemeinsamen Nachglühen nach Sachsenhausen fährt. Das ist auch nur eine Geschichte, die nicht stimmt.
Doch, es gab hier einen Kondorchef, der ein Instrument, ich glaube sogar eine Mundharmonika, gespielt hat. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man ein 3.500 Mitarbeiter großes Unternehmen mit einer Mundharmonika führen kann. Ich glaube eher, dass es wichtig ist, unseren Mitarbeitern zu erklären, was unsere Strategie ist, warum wir etwas tun, auch in direkten Kontakt mit den Mitarbeitern zu kommen, was wir regelmäßig machen. Wir versuchen, mit allen Mitarbeitern seitens der Geschäftsführung mindestens einmal im Jahr in persönlichen Kontakt zu kommen. Wir machen sogenannte Customer Days, also auch ich als Geschäftsführer fliege ab und zu mit unseren Flugzeugen und bediene unseren Kunden und räume den Müll weg. Oder ich sitze im Callcenter und höre zu, wie Kunden bedient werden. Oder ich stehe am Check-in und versuche, Upgrades zu verkaufen zum Beispiel. Glaubwürdigkeit in der Führung und stringent sein und offen und ansprechbar halte ich für viel wichtiger heutzutage. Vor 25, 30 Jahren war vielleicht auch noch die Musik. Hat die vielleicht auch dazu gehört, aber ich bin mit solchen Fähigkeiten nicht gesegnet. Insofern kann ich nur das machen, was ich kann.
In diesem Sinn, immer eine Handbreit Luft unter den Rädern. Danke für das Gespräch, Herr Teckentrup.
Ja, vielen Dank und auf Wiederhören.